Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Nach 33 ist alles anders geworden. Nach 33, da war ich schon 12 Jahre alt und außer der Bertha Kaiser, die nicht in der BDM war damals, haben sich alle von mir zurückgezogen. In der Schule war ich ganz allein und man hat ganz wenig mit mir gesprochen oder überhaupt nicht. Es war nicht leicht. Ein Kind in diesem Alter, die will Freundinnen, die will, das ist nicht Neues, die will nicht allein sein. Ich wurde gemieden von allen.
Die meisten Nicht-Juden kehrten ihnen ihren Rücken zu, nicht? Und frühere Kollegen, wenn sie meinen Großvater auf der Straße sahen, gingen lieber auf die andere Seite der Straße, damit sie ihn nicht grüßen brauchten. Und so. Und wie gesagt, manche Cafés und Restaurants hatten schon Schilder, dass Juden unerwünscht waren. Und so zogen sich meine Großeltern immer mehr zurück. Sie gingen sehr selten noch aus und dann nur zu Privateinladungen. Damals war ich ja noch ein ziemlich kleiner Junge. Er schien mir, wie er immer gewesen war, nicht? Also, wenn er schon über die Lage damals betrübt war, war das mir persönlich noch nicht sehr klar. Aber es schien natürlich damals, dass er überhaupt nicht dran dachte, auszuwandern, denn das Hauptgeschenk an meine Großmutter war ein großer Teppich fürs Esszimmer und das kauft man ja nicht meistens, wenn man gerade auswandern will.
Damit herzlich willkommen zu Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Francesca Billmeier. Reden wollen wir heute über den Film Wege der Tübinger Juden. Aus ihm stammen auch die eben gehörten O-Töne. Zu Gast bei mir im Studio sind Martin Ulmer und Andreas Kunze. Sie beide waren und sind seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Geschichtswerkstatt Tübingen tätig. Herr Ulmer, Herr Kunze, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Gerne. Gerne.
Wege der Tübinger Juden begibt sich auf die Spurensuche der Tübinger Jüdinnen und Juden. Der Film erzählt von ihren Schicksalen im NS und während der Shoah. Dem Film gelingt es so, dass ihre Geschichten lebendig bleiben. Der Film Wege der Tübinger Juden ist 2004 entstanden. Grundlage dafür waren Interviews, die Sie, Herr Ulmer und Herr Kunze, gemeinsam mit Ulrike Baumgärtner, Andrea Hoffmann und Carsten Kaut zwischen 1999 und 2001 geführt haben. Herr Ulmer, wie kam es denn zu dem Film?
Wir hatten uns damals schon Gedanken gemacht vor 1999, dass das Ende der Zeitzeugenschaft insgesamt absehbar ist und dass man die lebendige Erinnerung dokumentieren muss. Auch im Blick auf, was die Wissenschaft, also die beiden Kulturwissenschaftlerinnen Aleida und Jan Assmann über das kommunikative Gedächtnis erläutert haben, also dass sich das kommunikative Gedächtnis durch die Zeitzeuge zunehmend in das kulturelle Gedächtnis verändert. Und das heißt im Prinzip, dass man Ausstellungen hat, dass man Filme, beispielsweise Interviews und so weiter, dass man für die Nachwelt, wenn die Zeitzeugenschaft mal nicht mehr besteht, dass man diese lebendige Erinnerung dokumentiert. Und deswegen entstand die Idee des Filmes. Und die Grundlage für diesen Film waren die Forschungen und die Interviews, die audiellen Interviews und auch die Lebensberichte aus dem damaligen Standardwerk der Geschichtswerkstatt Tübingen, Zerstörte Hoffnungen, Wege der Tübinger Juden von 1995, auf deren Grundlage, auf dieser Forschungsbasis, wir dann auch diese Interviews für die einzelnen Zeitzeugen damals und Zeitzeuginnen insgesamt 8 dann entwickelt haben.
Welche Rolle übernahmen Sie dabei, Herr Kunze?
Ich habe die Technik gemacht. Also die Geschichtswerkstatt ist auf mich zugekommen. Sie hat jemand gesucht, der Kamera machen kann, der die Tonaufnahmen machen kann. Und da ich mich auch mit dem Thema schon beschäftigt hatte und ich das sehr spannend, ein sehr spannendes Projekt fand, habe ich das sehr gerne gemacht.
Okay, und Sie, Herr Ulmer, was übernahmen Sie dabei?
Ich habe die Interviews vorbereitet, also mit den anderen natürlich, wir haben das aufgeteilt mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, also mit der Frau Baumgärtner, mit dem Herrn Kraut und mit Andrea Hoffmann. Und wir haben natürlich auch die Besuche geplant. Also das Entscheidende waren ja die Besuche, die in Israel stattfanden und in den USA, und die, um sie an den heutigen Orten aufzusuchen, wo sie wohnen. Also der Film geht ja einerseits um die Kindheit und in die Verfolgung in den 1930er Jahren durch den Nationalsozialismus. Und dann auch über die Flucht und, was uns auch wichtig war, Leben im Einwanderungsland, dass man die Menschen dort aufsucht, wo sie heute oder damals gewohnt haben. Es leben ja heute keine dieser 8 Zeugzeugen, es lebt niemand mehr. Aber damals, dass wir Ende der im letzten Jahrtausend, 1999 und dann 2001 in den USA dann die Zeugzeuginnen und Zeugzeugen dort aufsuchten, ihnen Fragen stellten und dann auch vor diesen, in diesen Häusern beispielsweise oder vor Ort dann auch den Film drehten, also die Filmaufnahmen machten durch den Andreas Kunze.
Haben Sie auch schon vorher dann Filmaufnahmen oder Filmprojekte umgesetzt?
Nein, das war für mich jetzt damals eine neue Erfahrung.
Und wie können sich jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen, wie der Kontakt zu den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen hergestellt wurde?
Das war insofern für uns nicht ganz schwierig, weil wir ja über dieses Standardwerk Zerstörte Hoffnung, Wege der Tübinger Juden von 1993 bis 1995 die Kontakte schon hatten. Also wir hatten damals schon Besuche in Israel und in den USA und hatten mit diesen Personen, also mit Teil zumindest dieser Personen, schon intensive Kontakte, also durch audielle Interviews damals, nicht durch audiovisuelle, sondern audielle Interviews. Und wir hatten natürlich auch einen regen Schriftverkehr und einen Austausch über biografische Dokumente, also Briefe von damals, Tagebücher und so weiter, die Zeugzeuginnen und Zeugzeugen uns damals für das Buch zur Verfügung stellen haben, die wir ausgewertet haben. Und auf der Grundlage konnten wir dann auch den Film erweitern. Der Film war sozusagen ein erweiterndes Projekt der Präsentation, auch ein Teil der Bildungsarbeit, um unsere Forschungsergebnisse auch für die Zukunft, also gerade bis heute dann auch und auch in Zukunft dann zu sichern.
Und Sie erwähnten ja gerade schon, dass der Film in Tübingen, aber auch in den USA und in Israel gedreht wurde. Könnten Sie, Herr Kunze, vielleicht ein bisschen den Ablauf schildern?
Also die Geschichtswerkstatt hat es organisiert, dass die Zeitzeugen auch vor Ort waren. Und dann haben wir uns zu den Stellen begeben, an denen sie auch tatsächlich waren. Also zum Beispiel vor die Schule und auch in die Schule und haben dann in der Schule gedreht. Und ich war zufällig im Urlaub in Israel und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, dort eben 2 Interviews zu machen. Und die Reise in die USA wurde dann komplett geplant, um eben die Zeitzeugen, die dorthin geflüchtet sind, auch noch aufzunehmen.
Was würden Sie sagen, war so der entscheidende Moment oder der entscheidende Augenblick bei den Dreharbeiten?
Einen entscheidenden Augenblick gab es nicht. Es gab viele emotionale Momente, die auch hängen geblieben sind und die dann zum Teil im Film auch drin sind. Wenn Herr Mark im Stadtarchiv erzählt, wie sein Vater eben nicht mehr fliehen konnte. Der große Vorteil dieser audiovisuellen Präsentation, das kann ein Buch so nicht leisten.
Und was macht dann die Arbeit mit diesen Erinnerungen von den Menschen mit einem?
Also mir bringt es die Menschen näher, als wenn ich nur das lesen würde.
Und Ihnen, Herr Ulmer?
Ja, also ich finde, es führt zu einer höheren nochmal Sensibilität. Also sozusagen nicht nur, dass man das Kognitive, wie es aufhört, also ich bin ja Historiker und Kulturwissenschaftler und werte dann sozusagen auch viele wissenschaftliche Quellen oder Quellen aus zur wissenschaftlichen Bearbeitung. Und diese lebendigen Erinnerungen, die gehen einem doch sehr nahe und man entwickelt doch nochmal einen ganz anderen Zugang, auch wie es der Herr Kunze sagte, eine Sensibilität für sozusagen eine Empathie für die Zeugzeugen und Zeugzeuginnen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Pluspunkt für die Bildungsarbeit. Ich denke, für wenn Jugendliche, ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht, wenn Jugendliche diesen Film anschauen, sind sie doch sehr berührt. Und ich denke, das kann ein Buch nicht leisten.
Ja, das hatte ich auch so den Eindruck, als ich den Film selbst gesehen habe. Mich würde noch interessieren, ob die Erinnerungen sehr lebendig waren noch von den Interviewten.
Also ich denke schon, also diese natürlich gerinnt die Erinnerung, also es ist nicht so, dass die und wird natürlich auch durch Erzählungen immer wieder überdeckt sozusagen. Es gibt nur sozusagen auch die Mustererinnerung, die jetzt in bestimmten Bahnen sich bewegt, aber wir konnten durch die Fragen, es sind ja auch teilweise andere Fragen noch gestellt worden, nach dem Forschungsprojekt, das wir mit dem Standardwerk hatten. Also beim Film sind zusätzlich andere Fragen gestellt worden. Und damit ist die Erinnerung auch wieder aufgebrochen. Und natürlich unter Einbeziehung der Orte kommen natürlich auch die räumlichen Elemente dann, dass man die räumlichen Erfahrungen, die haben, also in den USA, kommt es dann noch viel besser rüber. Also ich denke, es ist nicht identisch. Also das heißt, die audiovisuellen Interviews und die audiovisuellen für den Film sind nicht identisch, sondern sind eher eine Erweiterung. Und ich denke, das ist jedes Interview ist auch eine eigene Quelle.
Und was meinen Sie mit den Mustererinnerungen?
Ja, dass ich halt, wenn Zeugzeuge immer dasselbe erzählen, da gibt es sozusagen eine geronnene Erzählung, also sozusagen ein gewisses Narrativ darüber, wo man dann vielleicht auch Nuancen in Erfahrungen dann ausblendet oder sozusagen vielleicht auch mal glättet. Das ist grundsätzlich, glaube ich, ein grundsätzliches Problem bei Interviews, als auch bei nicht-jüdischen Zeugzeugen, andere, dass man sozusagen seine Erinnerungen standardisiert und sie dann, sagen wir mal, von Publikum gängig macht, also in der Erzählung, aber dass man diese Nuancen, die es hat, oder vielleicht auch die Zweifel oder die Ambivalenzen, dass das gerne manchmal zeitweise zuweilen ausgeblendet wird. Und das hatten wir in diesen Interviews nicht den Eindruck, sondern das war jetzt einfach ein sehr ungeschliffene Erinnerungen, sondern konnten, natürlich haben wir die 20 Stunden Filmaufnahmen dann auch mussten dann auf eine starke Stunde reduziert werden.
Ja, Herr Kunze, wollen Sie dazu vielleicht auch was sagen?
Ja, also für mich war das auch, weil es darum ging, welche lebendigen Erinnerungen die Zeitzeugen hatten. Das Entscheidende war auch, dass wir an den Orten waren, an denen das stattgefunden hat. Also zum Beispiel auf der Neckarinsel oder zum Beispiel in den Schulen, sodass es für sie auch lebendiger wurde, weil sie eben wieder an dem Ort waren, an dem sie das erlebt hatten. Und deswegen wurde auch die Erzählung lebendiger und näher, eindrücklicher.
Was ja nun bei dem Film auch ist, dass alle interviewten Personen Deutsch sprechen. Das ist ja, wie man auch oft sagt, die Sprache der Täter. Hatten Sie da irgendwie Emotionen dazu?
Also ich denke, es ist auch die Sprache der Opfer. Es sind ja alles deutsche Juden. Und deutsche Juden wurden ja systematisch durch den Nationalsozialismus ausgegrenzt, entrechtet, beraubt und schließlich dann auch ermordet. Und von daher finde ich, es ist nicht nur also die Sprache der Täter, das stimmt schon. Und wir sind ja auch die Nachgeborenen der Tätergeneration. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich bei solchen Interviews der lebendigen Erinnerungen in der Muttersprache unterhält, um eine größere Vielfalt und eine Nuancierung dann auch der Erinnerungen zu erreichen. Und es war auch nie eine Frage, ob man dann sich auf Englisch unterhält. Manchmal sind englische Worte kommen noch rein. Aber das andere wäre noch hebräische Interviews, aber wir sind im Hebräischen eben noch nicht mächtig. Ja, im Englischen hätte man vielleicht das eine oder andere Interview machen können, aber sie wollten auch alle auf Deutsch sprechen.
Ja, jetzt ist ja der Film schon wirklich einige Jahre alt und mich hat noch interessiert, ob Sie heute was dran ändern würden.
Also ich habe jetzt auch noch mal reingeguckt und ich habe auch in es gibt ja Vorgänger für den Film. Also die Idee war ja auch so ein ganz enges, nahes Verhältnis herzustellen, indem man wirklich nur die Interviews nimmt, einen Interviewfilm macht und auch nicht ablenkt mit viel Musik oder mit anderen Bildern, sondern nur die Zeitzeugen zeigt mit dem, was sie sagen. Und ich würde das heute noch wieder genauso machen.
Und würden Sie es auch technisch gleich umsetzen?
Ja, technisch gibt es jetzt natürlich andere Möglichkeiten als damals. Ja, aber von der
Welche wären das?
Andere Kameras, andere Mikros. Das war schon ein bisschen ein Abenteuer mitunter. Es waren ja auch, also ich war der einzige Techniker und die anderen mussten dann eben kurz angelernt werden und die Technik mitmachen. Das wäre heute einfacher. Da würde jeder ein Ansteckmikro bekommen und dann hätte man kein Problem im Ton. Und es war vorhin bei dem einen Spieler, bei Herrn Koppel, hat man das gehört, ne, dass im Hintergrund die Autos vorbeifahren. Das würde jetzt nicht mehr passieren.
Welche Kamera- und Tontechnik hatten Sie denn damals?
Ja, schon die moderne Technik dieser Medienabteilung hier aus Tübingen. Und wir hatten schon Richtmikrofone und also gute Technik und Digitalkameras, aber eben auch relativ kleines Equipment.
Herr Ulmer, würden Sie was ändern an der Umsetzung des Films?
Also ich denke, das Konzept hat sich auch, das sehe ich heute auch noch in der Bildungsarbeit, und wir werden sicherlich auch über die Wirkungsgeschichte des Filmes noch sprechen. Also das sehe ich durchaus als eine gelungen an. Also und ich würde, wir hatten auch die Frage, eben, ob man nur die Filmausschnitte zeigt. Das war das eine. Aber es war dann schon richtig, dass man dann ein paar grundsätzliche Informationen doch noch zwischengeschaltet hat durch Töne und durch also sozusagen die Bereiche Kindheit, Verfolgung, Flucht und Shoah und Leben im Einwanderungsland, dass wir das eben auch kontextualisiert haben mit zusätzlichem historischen und aktuellem Wissen. Und von daher würde ich das eigentlich so weitermachen. Was das Einzige, was ich sehe inzwischen, dass die Bildqualität, also rein die technische Bildqualität, irgendwo hatte ich so einen Eindruck jetzt, was ich jetzt kürzlich mal angeschaut habe, etwas nachlässt oder nicht mehr ganz so den Farben entspricht, aber das ist eher eine technische Seite. Aber inhaltlich würde ich jetzt, kann ich nach wie vor zur Qualität dieses Films stehen.
Wie war es denn für die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, mit dieser Kamera eigentlich konfrontiert zu sein?
Also hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die da Probleme hatten damit, weil sie zum Teil, denke ich, auch die Interviewerinnen und Interviewer kannten und deswegen da ein nahes Verhältnis hatten und die Kamera nebenher lief.
Okay, danke schön. Wir würden jetzt gleich in die Musik gehen und dann im nächsten Teil näher zur Geschichtswerkstatt eingehen. We'll be right back.
won't you tell me now? Why do you look at me that way? It's like you know something, but you just won't say.
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute spreche ich mit Martin Ulmer und Andreas Kunze über das Filmprojekt der Geschichtswerkstatt Wege der Tübinger Juden. Im ersten Teil sprachen wir über die Umsetzung des Films. Die Interviews waren jetzt gedreht, vielerlei Geschichten und Schicksale waren gesammelt. Wie ging es nun weiter?
Ja, wir hatten über 16 Stunden Material, ganz viele Interviews und mussten das dann zusammenkochen. Das heißt, wir haben uns alle Interviews angeguckt und im Groben transkribiert, um zu gucken, welche Teile wirklich spannend sind und die dann tatsächlich Wort für Wort abgeschrieben und haben dann erstmal einen Papierschnitt gemacht. Also die Papierschnipsel so zusammengefügt, wie es sinnvoll ist und danach den Film dann geschnitten.
Das Ganze ist ja ein Projekt der Geschichtswerkstatt Tübingen. Was ist genau die Geschichtswerkstatt, Herr Ulmer?
Die Geschichtswerkstatt wurde 1984 gegründet. Das ist ein gemeinnütziger Verein, dem berufstätige Studierende, teilweise auch manchmal Schüler, Schülerinnen und ältere Bürgerinnen angehören. Also das Konzept ist ursprünglich Grabe, wo du stehst, von dem schwedischen Historiker Sven Willingvist. Das heißt, dort vor Ort, dass man Lokalgeschichte und kritische Lokalgeschichte betreibt. Und das haben wir uns seit in den 80er Jahren jetzt auch verschrieben mit ganz verschiedenen Projekten, mit drei thematischen Schwerpunkten. Also wir haben einmal den thematischen Schwerpunkt der jüdischen Geschichte in Tübingen. Dazu gehört eben auch das Standardwerk Zerstörte Hoffnung, Wege der Tübinger Juden. Dazu gehört beispielsweise eben auch der Film Wege der Tübinger Juden, eine Spurensuche. Dazu gehört auch das Denkmal Synagogenplatz in der Gartenstraße 33, wo wir maßgeblich an der Mitgestaltung mitgewirkt haben. Und es gehören da eben auch Schulmodule dazu. Das ist das eine. Aber wir haben eben auch der zweite Schwerpunkt ist der Nationalsozialismus in Tübingen. Tübingen war ja eine Hochburg des Nationalsozialismus. Daran war maßgeblich auch die Universität Tübingen beteiligt. Und auch dieses Projekt haben wir, also das Thema Nationalsozialismus in Tübingen, haben wir durch den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus aufgearbeitet, also mit in 15 Stationen in der Stadt. Hier auch hier in der Nähe, in der Neue Aula, ist das Thema Universität im Nationalsozialismus und andere Stationen. Und wir haben auch beispielsweise jetzt ganz neu ein digitales Projekt für 2020 über NS-Akteure in Tübingen, also das heißt Biografien aufgearbeitet, Langbiografien, Kurzbiografien, dass wir uns auch intensiv nicht nur mit den Opfern befassen, sondern auch mit den Täterbiografien. Und dieses Projekt ist online. Und der dritte Schwerpunkt hängt auch wieder mit den ersten beiden zusammen, ist die Nachkriegsgeschichte und die Aufarbeitung, Umgang mit dem Nationalsozialismus, Umgang mit jüdischer Geschichte, Erinnerungskultur und da speziell auch der Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in der Region. Wir haben auch einen zeitweise intensiv Arbeitskreis gehabt zum Thema Grabert Verlag. Das ist ein rechtsextremer Verlag in Tübingen, Versandbuchverlag. Und auch uns intensiv mit dem Kopp Verlag aus Rottenburg, der rechtspopulistische Schriften und der recht populär ist, kann man sagen, uns damit befasst. So, das sind, und dazu gibt es Arbeitskreise zu diesen Themen. Und es gibt auch noch eine junge Geschichtswerkstatt seit 5 Jahren, wo sich Jugendguides mit Entführungen in der Stadt über jüdische Geschichte, Führungen oder auch zum Nationalsozialismus also Angebote macht und wo man sagt, junge Menschen führen auch junge Menschen, Schüler oder außerschulische Lerngruppen, Schüler, Konformantengruppe etc. und so weiter. Also dieses Angebot, dieses breite Angebot haben wir und wir versuchen so in die Stadtgesellschaft reinzuwirken und ich denke, wir sind da auch ein anerkannter, wichtiger, lokaler Akteur zur Erinnerungskultur in Tübingen.
Und wie kamen Sie beide dazu, sich hier zu engagieren?
Martin war viel länger dabei, der hat es mitgegründet. Ich bin als Student dazugestoßen über diese Geschichte der Tübinger Juden.
Bei mir ist so, dass ich die Geschichtswerkstatt mit der Ulrike Baumgärtner damals, die mir beide sind auch noch im Vorstand, 1984 als Student, ich habe empirische Kulturwissenschaften studiert und neuere Geschichte, war also sozusagen immer geschichtsaffin und hat mich dann in den 80er Jahren dann intensiv mit der Gründung der Geschichtswerkstatt und mit Arbeitskreisen, Führung und so weiter, erst mit dem Umgang mit dem Nationalsozialismus, dann mit jüdischer Geschichte und so weiter befasst. Also uns war wichtig, bestimmte Themen in Tübingen intensiv aufzuarbeiten.
Wie ist denn Tübingen also in der Nachkriegszeit, mit den Erinnerungen umgegangen?
Es hat sich eben ein breites Vergessen und Verdränge auch in Tübingen breit gemacht. Also nicht nur hier in Tübingen, sondern generell kann man sagen, in Deutschland. Ich spreche jetzt mal konkret nur von Westdeutschland. Es sind noch Unterschiede. In Ostdeutschland hat sich das ein bisschen anders entwickelt, aber auch da gab es starke Formen der Verdrängung. Und man hat eben die breite Beteiligung vieler Tübinger an den Kriegsverbrechen, an NS-Verbrechen, dann ausgeblendet in den 50er, 60er Jahren. Und es hat sich dann erst so im Zuge der 68er-Bewegung oder der Vorgänger Anfang der 60er Jahre hat sich das Klima auch in Tübingen, ich sag mal das postnazistische Klima in Tübingen dann verändert, in erweitert, dass man liberalisiert hat, dass man eher danach nach den Wurzeln des Nationalsozialismus, nach den Täterschaften und nach den Opfern gefragt hat. Und in den 70er Jahren war das dann etwas besser. Dazu hat auch das Schwäbische Tagblatt beigetragen, weil das Schwäbische Tagblatt war bis 1968 bis zum Chefredakteurwechsel ein affirmatives Käseblatt, wenn man so möchte. Und es hat sich dann erst mit dem neuen Redakteur geändert. Und neue, junge Redakteure haben das Thema auch mit der Erinnerungskultur dann vorangebracht und haben über wichtige Projekte berichtet. Also es gab dann eben Ende der 60er Jahre einen Stimmungswechsel in Tübingen. Aber es war natürlich auch immer noch diese Verdrängung da. Es war die Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen. Aber bis in die 60er Jahre wollte man dann von den NS-Verbrechern nichts wissen und hat dann eben Tübingen hat sich selber als Opfer gesehen, als Kriegsopfer und als Opfer der Nationalsozialisten, hat sozusagen die eigene Verantwortung exulpiert, hat sich verdrängt und von sich gewiesen.
Sind denn auch Jüdinnen und Juden nach der Nazizeit wieder zurück nach Tübingen gekehrt?
Also eine Person ist zurückgekehrt, also Hans Tito war aus Israel, aber der konnte hier dann nicht mehr Fuß fassen. Der war vorher Scharfenstock-Dekorateur und der konnte hier nicht Fuß fassen. Und Georg Weil hat auch versucht, der Sohn des Bankiers Weil hat auch versucht, seine Bank wieder zu bekommen. Also die Bank hier, es war früher die Privatbank von Sigmund Weil und die hieß dann Württembergisch-Hohenzollerische Bank und er wollte die dann im Zuge der Restitution, hatte ich auch wieder zurückbekommen, aber er hat große Schwierigkeiten gehabt in der Stadt, dann Unterstützung für diese Bank zu bekommen, die vorher im Stadtgeschehen eine wesentliche Rolle gespielt hat. Bis 1933 wurde hat die Stadt eben einen Großteil ihrer Anlage dort bei der Bank gehabt, Gründe und so weiter, wollte das zurückbekommen, aber der Stadtrat hat sich damals in die 50er Jahre verweigert und es war auch der Grund, warum er dann auch die Bank verkauft hat.
Gab es dann später Bemühungen, wieder jüdisches Leben hier in Tübingen möglich zu machen?
Es waren immer wieder Bemühungen im Gange, aber es gab auch einzelne Juden, die in Tübingen gelebt haben, also nicht die früher in Tübingen waren, sondern die in der Nachkriegszeit nach Tübingen gekommen sind. Aber die haben sich dann engagiert, die sind nach Stuttgart in die jüdische Gemeinde gegangen an Sabbat. Und es gab gelegentlich Bemühungen, eine Gemeinde zu gründen, aber dies war letzten Endes nicht möglich und wurde dann vor 15 Jahren der Verein Bustan Shalom gegründet, also ein jüdischer Verein, Kulturverein. Aber auch da hat sich jetzt nichts insofern ergeben, dass man sagt, man gründet eine Gemeinde, sondern sie kommen in so einem losen Zusammenhang in jüdischen Festen zusammen. Und es gibt natürlich dieses jüdische Leben, aber es gibt jetzt keine Synagogen, keine Gemeinde mehr. Und von der Stadt ist es dann in den 80er Jahren auch unterstützt worden, aber die jüdischen Akteure haben keine sozusagen durchgreifenden Ansätze gesehen, jüdisches Leben in Tübingen wieder aufzubauen in Form einer Gemeinde, allerdings eben in diesem losen Zusammenhang des Bustan Shaloms Vereins.
Und hat die Geschichtswerkstatt auch jüdische Mitglieder?
Nein, wir haben keine jüdischen Mitglieder.
Okay, und wie viele Mitglieder gehören der Geschichtswerkstatt generell an?
Wir haben 25 Mitglieder, davon sind 15 aktiv.
Okay, und würden Sie sagen, dass die alle eher aus dem Umfeld der Uni kommen oder ist es breit gestreut?
Man kann sagen, es ist dann überwiegend sind es dann Leute, die hier studiert haben, also wo ein Bezug da ist und ja, und sind Studierende natürlich in der jungen Geschichtswerkstatt, sind sehr viele Geschichts- und EKW-Studierende. Und man kann schon sagen, dass die meisten kommen aus der Universitätsstadt. Wir sind in gewisser Weise auch ein akademisch geprägter Verein. Also wir legen ja auch in der Forschung relativ, wir haben ja auch einen starken Forschungsschwerpunkt. Also dass man die Aufarbeitung der Geschichte zwar veranschaulicht und lesbar macht, aber dass man doch auch den wissenschaftlichen Anspruch hat, mit Anmerkungen zu arbeiten nach wissenschaftlichen Regeln. Aber wir sind natürlich auch offen für Nicht-Akademiker, klar. Wir verstehen uns jetzt nicht ausdrücklich als akademischer Verein. Ich sage nur, dass man in Tübingen insgesamt stärker akademisch geprägt ist. Und das spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Geschichtswerkstatt wider.
Und wie ist das Verhältnis von der Geschichtswerkstatt zur Stadt Tübingen?
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir haben eine enge Zusammenarbeit. Also auch der Film wurde unterstützt, beispielsweise auch das Buch Zerstörte Hoffnung. Wir haben den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus gemeinsam gestaltet. Das war eine Idee der Geschichtswerkstatt, aber wir haben da das intensiv in der Kooperation mit dem Fachbereich Kultur der Universität gestaltet und da war aber auch dabei auch der AK-Universität im Nationalsozialismus als weiterer Partner. Die drei Partner haben den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus gestaltet. Wir haben auch die Besuche der Tübinger Juden immer in Kooperation. Es gab mehrere Besuche ehemaliger Tübinger Juden, auch der zweiten und dritten Generation 2018. Und das haben wir immer in enger Kooperation mit der Stadt durchgeführt und wurde auch finanziert von der Stadt. Also der letzte Besuch, der über 20.000 Euro gekostet hat, konnte die Geschichtswerkstatt gar nicht finanzieren, sondern im Prinzip hat es die Stadt Tübingen übernommen. Oder nicht im Prinzip, sondern die haben die Besuche bezahlt.
Okay, Herr Kunze, jetzt nochmal eine Frage an Sie. Wie sehen Sie jetzt im Nachhinein Ihre Arbeit?
Ich bin froh, dass ich zur Geschichtswerkstatt gekommen bin, dass ich gefragt wurde, das zu machen, weil es einfach ein spannendes Projekt ist und so konnte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass der Teil der Geschichte lebendig bleibt.
Super, vielen Dank. Damit wieder zur Musik. Thank you. Heute in der Sendung des Radio Mikro Europas sind Martin Ulmer und Andreas Kunze zu Besuch. Beide waren an der Filmproduktion Wege der Tübinger Juden maßgeblich beteiligt. Herr Kunze, was waren denn die Auswirkungen des Films?
Oh, da bin ich ja der falsche Ansprechpartner, gearbeitet hat mit dem Film die Geschichtswerkstatt und Herr Ulmer mehr. Also ich habe nach der technischen Umsetzung nicht mehr viel mit dem Film gemacht.
Okay, dann gebe ich die Frage doch direkt an Herrn Ulmer weiter.
Also es ist auf jeden Fall ein zentraler Beitrag zur Erinnerungskultur und an die jüdische lokale Geschichte. Also der Film hat dann damals eine große Resonanz bekommen. Also 2004 hatte er ja Premiere bei der Beteiligung oder bei der Anwesenheit fast aller Schaustellerinnen und Darstellerinnen aus dem Film. Also eine Person war damals schon verstorben, aber an die anderen sieben waren anwesend und die Angehörigen. Und die Premiere fand damals im Kinomuseum statt. Und es waren über 200 Menschen damals bei der Premiere anwesend. Wir hatten in den folgenden Tagen im Museum diesen Film immer wieder gezeigt. Das hatte auch eine breite Resonanz, ist gut gelaufen. Und wir hatten dann auch damals hatten wir noch ein Video, jetzt inzwischen mit starker Unterstützung auch der Medienabteilung hier im Brechbau haben wir jetzt ein DVD und zukünftig werden wir auch Sticks haben und so weiter, dass ein Film dann eben, er muss ja auch immer technisch transformiert werden. Hatten wir also Videos verkauft und wir haben in der Kreisbildstelle einen Verleih und es spielt sozusagen in der lokalen Geschichte, in der Regionalgeschichte spielt der Film eine große Rolle. Er wird im Stadtmuseum zum Nationalsozialismus gezeigt, in der interaktiven Mediathek, wie man benutzen kann. Und wir haben den auch beispielsweise in der Bildungsarbeit eingesetzt. Wir haben ein Schulmodul 2016/17 entwickelt, wo wir das Thema Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus in Tübingen behandeln. Und da haben wir auch Filmausschnitte gewählt, um Schülern und Schülern zu zeigen, wie eben der Schulantisemitismus war, die Verfolgungen und so weiter. Wir konnten es also auch zusätzlich in der Bildungsarbeit einsetzen. Der Film wird vertrieben, nach wie vor verkauft. Und als letzter Punkt kann man auch sagen, wir haben in dem deutsch-israelischen Jugendguide-Projekt, das wir vom Gedenkstättenverbund Goi-Neckar-Alb, wo die Geschichtswerkstatt auch Mitglied ist, haben deutsche Jugendguides jetzt bei diesem Projekt Filmausschnitte für diese Homepage gestaltet und eingearbeitet, um Biografien darstellen zu machen. Also ich denke, das ist eine gute Wirkung in der Erinnerungskultur und wie gesagt, es wird auch heute noch eingesetzt, fast über 18 Jahre nach der Eröffnung des Filmes.
Herr Kunze, hat sich Ihr Blick auf Tübingen denn geändert?
Durch den Film?
Ja, genau.
Es wurde klarer, was damals hier passiert ist. Das stimmt. Das war mir vorher nicht bewusst.
Haben Sie da ein Beispiel dafür?
Naja, zum Beispiel das Modegeschäft, das einem Juden gehört hat und der dann enteignet wurde. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, denke ich dran, an dieses Unrecht, das damals geschehen ist. Und wenn ich an dem Film nicht mitgearbeitet hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht erfahren.
Also denken Sie, dass so die Möglichkeit des Films eigentlich eine der besten Arten ist, mit so einer Erinnerung umzugehen?
Ob es eine der besten Arten ist? Also es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt eine ganz wichtige Arbeit, weil die Zeitzeugen noch gelebt haben und man sie lebendig nochmal vor die Kamera bekommen hat und so ein Stück weit lebendig gehalten hat jetzt durch den Film. Das war ein ganz wichtiger Beitrag.
Herr Ulmer, hat sich Ihr Blick auf Tübingen verändert?
Ich meine, mein Blick auf Tübingen ist ein Work in Process. Also das heißt, ich habe ja schon aus den 80er Jahren, aber durch die intensive Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte, die ja 1987, 88 schon eingesetzt hat und gerade auch in den 90er Jahren und im Blick auf den Film, mit dem Film, hat sich natürlich die nochmal sehr deutlich gezeigt. Also für mich war auch klar, also oder was insofern der Film oder auch die Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte bei mir ausgelöst hat, dass ich dann gesagt habe, also wir wissen noch viel, viel stärker, obwohl das teilweise ja schon geschehen ist durch Frau Schönhagen und andere, die Täterseite. Also wir müssen sehr stark auch nochmal den Nationalsozialismus mit seinen ganzen Ausgrenzungsstrukturen, die Volksgemeinschaft, die dann arbeitet, dass die Juden nicht dazugehören, andere Gruppierungen nicht dazugehören und diese Selbstermächtigung, die viele in der Volksgemeinschaft hatten und das in Tübingen auch durch viele Fotos, zum Beispiel von Foto Kleinfeld oder Göhner, dann klar wurde, dass man sich stärker mit den Tätern befasst. Also für mich war das auch als Wissenschaftler der Punkt, die Opfer sind wichtig und die Strukturen zu erkennen, aber es gibt die andere Seite, die dunkle Seite, die man gern in Deutschland auch vergisst oder verdrängt. Man beschäftigt sich gern auch mit den Opfern, ich sage das jetzt mal, auch die ganzen Stolpersteine und so weiter. Ich habe da grundsätzlich keine Kritik daran, aber ich denke, es ganz wichtig ist in Deutschland, gerade die Nachfolger, also die nachfolgende Generation, dass sie sich intensiv auch mit diesen Täterschaften, Profiteuren, mit diesen ganzen Mitläufern, Mitläuferinnen in den 30er Jahren auseinandersetzt. Und es geschieht aus meiner Sicht auch heute noch teilweise zu wenig. Das hat der Film jetzt angestoßen, zu zeigen eben, es gibt dann eben diese andere Seite der Verfolgung und deswegen haben wir auch dieses NS-Akteursprojekt behandelt oder eine Geschichtsfahrt zu zeigen. Tübingen war eine Hochburg und es gibt Verantwortlichkeiten und die heutige Generation hat eine wichtige Verantwortung, dieses Wissen, nicht nur der verfolgten Tübinger Juden, sondern auch das Wissen, dass der Nationalsozialismus eine breite Basis in Tübingen hat, in die nächste Generation zu tragen.
Denken Sie dann, dass ein ähnliches Projekt auch möglich gewesen wäre, nur mit Tätern, die man interviewt?
Mit Sicherheit nicht. Also es wäre sicherlich, hätte einen anderen Ansatz bedurft. Und weil Täter nicht immer so freimütig sprechen. Also es gibt Familien, die sich intensiv auseinandersetzen, aber es gibt auch Erfahrungen, die wir beispielsweise mit einzelnen Tübinger Tätern gemacht haben, dass man dann keine Kontakte zu den Angehörigen hat und nicht jeder, also diese Rekonstruktion der Täterbiografie läuft im Prinzip mehr über schriftliche Quellen, über Nazifizierungsakten, über Protokolle aus den 30er Jahren, über Entscheidungen, Gemeinderatsprotokolle und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es so leicht gewesen wäre, einen Film über Täter, also dass Täter zu Wort kommen, zu machen. Das hätte ich große Schwierigkeiten gesehen. Ja.
Okay. Was mich auch interessiert, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Stolpersteine. Ich bin in meiner Recherche darauf gestoßen, dass Sie ja doch erstmals nicht dafür waren, eben die Stolpersteine, die man auch eigentlich in jeder Stadt in Europa findet, des Künstlers Gunter Demning auch in Tübingen zu verlegen. Wie hat sich da Ihre Meinung jetzt geändert, scheinbar?
Also wir haben das eben insofern abgelehnt, weil die Zeitzeugen, zum Beispiel Arnold Mark und andere, die im Film auch vorkommen, uns damals klipp und klar gesagt haben, dass sie so eine Erinnerung für Tübingen nicht wollen. Und zwar, dass es eben ihnen zu wenig ist einerseits und auch mit dem Argument, das man dann auch immer wieder hört und aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, dass man die Stolpersteine auch betritt. Also Und wir hatten dann gesagt, als Geschichtswerkstatt auch, weil wir ja auch enge Kontakte hatten, dass wir das Projekt, solange das die Tübinger Juden, ehemaligen Tübinger Juden, nicht wollen, dass man dieses Projekt dann auch nicht unterstützt. Und dann war jetzt eben die Angehörigen der Leibniz eben, also die Zeitzeugen sind die meisten verstorben und die Angehörigen der zweiten Generation haben gesagt, dass sie das Projekt eigentlich unterstützen und deswegen gab es bei uns auch ein gewisser Sinneswandel. Aber für uns war wichtig, dass man die Stimme hört und es muss man auch dazu sagen, es gab einige in der Stolperstein-Initiative, die zu mir gesagt haben, wörtlich, das ist mir egal, was die Tübinger Juden darüber denken. Und das finde ich jetzt schon ganz problematisch. Also wenn man sich so aus individuellen Gründen oder vielleicht auch gar egoistischen Gründen dann jemand egal ist. Das ist heute anders, aber zeitlang war das ein Konfliktpunkt und deswegen haben wir das von der Geschichtswerkstatt nicht mitgetragen. Aber ich habe den Sinneswandel jetzt auch erklärt und es ergänzt ganz gut. Aber ich denke, der Geschichtspfad und auch die jüdische Geschichte ist umfassender dargestellt und besser kontextualisiert durch den Film und so weiter. Stolpersteine können ein Ansatz sein, aber die Erinnerung ist mit Namen und mit dem Geburtsdatum und mit dem Todesdatum eigentlich sehr reduziert. Man muss aber auch da weiteres Informationen und im Internet ist ja dann meistens auch noch welches abrufbar. Aber ich sag mal, für mich sind Geschichtspfade oder Filme so die bessere Lösung, aber Stolpersteine können es eben ergänzen.
Alles klar, vielen Dank. Jetzt mal zum Stichwort Rassismus. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo das nicht mehr so ein riesiges Problem ist wie noch vor 80 Jahren, aber trotzdem sind viele Menschen täglich davon betroffen und auch von Antisemitismus. Was ist Ihre Reaktion darauf, Herr Kunze und Herr Ulmer, gerne von beiden?
Ich denke, es ist ein wichtiges sollte jedem bewusst sein, dass er sich mit der Geschichte auseinandersetzen muss. Und vor allem wir Deutschen sollten uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Und es ist, jeder Mensch hat das Recht, frei zu leben und nicht ausgegrenzt zu werden. Und das können wir aus unserer Geschichte lernen.
Also für mich ist die historische Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und auch mit der jüdischen Geschichte ein Ansatzpunkt, sich auch mit den aktuellen Tendenzen des Antisemitismus und Rassismus zu befassen. Also ich sehe da keinen Gegensatz. Es ist, in der Forschung sagt man ja auch historisch-politische Bildung, also dass die historische Bildung und auch das historische Bewusstsein dazu für eine Sensibilität beitragen kann, aktuelle Tendenzen zu sehen. Und ich frage zum Beispiel bei Führungen, die ich mit Schulklassen habe, immer wieder, wenn ich die bei der jüdischen Geschichte beispielsweise, dass ich sie frage, ja, was hat das Gehörte jetzt mit eurer Lebenswelt, mit eurem Alltag zu tun? Und da kommt doch manchmal auch vor allem bei migrantischen Jugendlichen und auch bei anderen manchmal der Hinweis, ja, in der Schule wird man ja auch gemobbt und es gibt dann Diffamierungen und so weiter. Das ist natürlich alles nicht dasselbe, aber man schafft sozusagen eine Sensibilisierung für die aktuellen Themen.
Okay, und jetzt ist ja gerade das große Problem, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen müssen, ist, dass Zeitzeugen und Zeitzeuginnen nach und nach sterben. Wie oder was müssen wir jetzt gerade tun, wo wir noch die Chance dazu haben?
Ja, auf jeden Fall die Interviews, wo Menschen noch leben oder auch die Zweitzeuge, also die Angehörigen der zweiten Generation, der dritten Generation, dass man die interviewt, wenn das geht, sofern das geht. Und dass man dann eben auch die vorhandenen Dokumente, also das heißt die Zeitzeugen, Interviews, Filme und so weiter, dass man die eben auch in einer modernen Sprache, also auch in einer modernen Filmsprache dann übersetzt und auch an die Bildungsformate sozusagen immer wieder verbessert. Aber das ist sozusagen dass man damit auch das kulturelle Gedächtnis in den Gedenkstätten stärkt, mit Ausstellungen, mit Filmen, mit Interaktionsmöglichkeiten, mit Recherchemöglichkeiten, die junge Menschen, aber auch Erwachsene dann haben.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir noch mal einen dritten O-Ton hören aus dem Film Wege der Tübinger Juden.
ich mich später hauptsächlich für deutsche Geschichte interessierte und auch meine Doktorarbeit über deutsche oder preußische Geschichte gemacht hatte, trat ich natürlich Deutschland wieder näher. Dann vor allem, weil es mich sehr interessierte, wie und was in deutschen Schulen über die Nazizeit gelehrt wurde. Ja, so fuhr ich öfters beruflich nach Deutschland. Und jetzt fühle ich mich eigentlich sehr wohl in Deutschland und habe auch mehrere Freunde in Deutschland und in Tübingen und gehe gerne wieder nach Deutschland. Das heißt nicht, dass ich vergessen habe, was damals passierte, aber ich erkenne auch, dass dies eine neue Generation ist, dass es auch ein neues Deutschland ist.
Heute in der Sendung mit mir bei Radio Mikroeuropa sind Martin Ulmer und Andreas Kunze von der Geschichtswerkstatt Tübingen. Herr Ulmer, jetzt haben wir gerade den O-Ton gehört. Könnten Sie dazu vielleicht kurz was sagen?
Es ist richtig, die neue Generation, die Nachgeborenen, vor allem die Babyboomer und auch die 68er teilweise, aber auch die Generation heute, die ganz Jungen, die haben wieder stärker Interesse an den Themen zum Nationalsozialismus, zum Umgang. Es ist richtig, dass diese Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte dann inzwischen breit in der Gesellschaft angekommen ist und verankert ist. Aber es gibt immer noch sozusagen Forschungsdefizite. Es gibt auch die Bereiche, wo ich vorher schon angedeutet habe, dass man sich noch stärker mit den Tätern, mit den Vorgängern und so weiter befasst, also mit diesen Strukturen. Auch da zeigen Forschungsergebnisse immer wieder, dass es da noch Defizite gibt. Wenn jetzt zum Beispiel fast 2/3 der Deutschen der Auffassung waren, die Eltern oder die Großeltern, Urenkel waren im Widerstand, das kann gar nicht sein. Also das weiß jeder. Und da ist auch noch viel Erinnerungsarbeit notwendig. Aber insgesamt ist die Bereitschaft, sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen, breit angekommen. Das ist auch ein Fortschritt. Aber wir sind da, das ist eine Daueraufgabe. Und ich habe auch schon angedeutet, wir brauchen da eben noch intensiver die Beschäftigung mit den eigenen Täterstrukturen bei den Großeltern, Urgroßeltern in der NS-Zeit. Und die scheint mir in einigen Bereichen noch mangelhaft zu sein.
Vielen Dank. Mit den Worten wären wir jetzt auch am Ende der heutigen Sendung zum Thema jüdisches Leben in Tübingen zur Zeit des NS. Mit mir im Gespräch waren Martin Ulmer und Andreas Kunze. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und vor allem auch für Ihre Zeit. Für die Technik heute war Kolja Zorsch zuständig. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon für euch war Francesca Billmeier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Lancer des œufs sur leurs carreaux. Je suis pas passé loin du bourg-pif quand je l'ouvrais un petit peu trop. Je me souviens bien de ma première bière, mais pas de celles qui ont suivi. La première fois que tu m'as souri, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier de jouer au cow-boy sur ma chaise, frapper à deux mains mes revers, pleurer les deux tours new-yorkaises. Je me souviens d'un problème de maths avec une baignoire à remplir, et je me souviens d'une petite boîte où j'entassais tous mes souvenirs. Je me souviens de la voix de ma grand-mère, les pots de confiture sur la table, le Monopoly ou le Scrabble, je m'en souviens comme ça.